Guten Morgen auch von meiner Seite aus. Gerade habe ich gedacht, so die erste Hälfte von der Predigt könnte ich jetzt weglassen. Mache ich aber trotzdem nicht, aber ich finde, es passt schon schön zusammen. Es gibt einen Bibeltext, der mich eine Weile ein bisschen hin und wieder beschäftigt hat und den wollte ich mit euch zusammen ein bisschen betrachten. Der steht in Markus Kapitel 12 und das sind die Verse 28 bis 31, mit denen ich mich beschäftigt habe. Der steht jetzt in einem Zusammenhang, wo erstmal ein paar Leute zu Jesus kommen und die wollen ihn ein bisschen reinlegen. Das hat es zu der Zeit tatsächlich gegeben. Die Leute haben gedacht, na, ob das alles so richtig ist, was Jesus da so von sich gibt und ob wir ihn glauben können. Und da gab es auch Leute, die ihn gerne so zwischendurch eine Falle gestellt haben und versucht haben, wir stellen ihn ein paar knifflige Fragen und dann wird er sich selber irgendwie widersprechen und dann können wir darauf hinweisen und sagen, nee, der kommt dann doch nicht von Gott. Da ist gerade so eine Sache, es gibt Leute, die haben gesagt, nee, Auferstehung, das gibt's gar nicht und nee, da glauben wir nicht dran. Jesus sagt, natürlich gibt's die Auferstehung, die sagen, na, dann erfinden wir hier ein Beispiel, wie könnte es denn wohl gewesen sein und das ist doch ein klares Beispiel dafür, dass es nicht geht. Aber Jesus ist derjenige, der in der Lage ist zu sagen, es ist anders und erklärt das ganz gut, so dass sie einfach auch sagen, da haben wir jetzt nicht mehr gegenzusetzen. Das ist so die Vorgeschichte und dann lesen wir ab Vers 28. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihren Wortwechsel zugehört hatte und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Der Schriftgelehrte, der diese Frage gestellt hat, der sagt, ja, das ist richtig, das hast du richtig gut gesagt, das ist gut. Und Jesus sagt auch, ja, das stimmt, du bist nicht weit weg von Gott. Das erkennt Jesus, an dem wie er antwortet. Gut, das, was mich beschäftigt hat, ist so die Frage erstmal, was ist das wichtigste Gebot? Wenn ich an Gebote denke, ich meine, gut, jetzt haben wir die Antwort hier in der Hand, was Jesus sagt, was das Wichtigste ist, würde ich aber persönlich mehr sagen, ja, das geht um Regeln, ein Gebot ist, was ich tun darf, was ich nicht tun darf und so, wie ich mich verhalten soll. Das geht um dieses, tu dies, tu jenes, lass das bloß sein und solche Sachen. Vielleicht denken wir, wenn wir Gebote hören, an die 10 Gebote. Die Juden und die Schriftgelehrten damals, sie hatten ein paar mehr als die 10 Gebote, die ihnen wichtig waren. Ich habe eine Stelle gelesen, dass eine Auflistung gab es 613 Gebote, die wichtig waren. Und dann habe ich gedacht, ja gut, es sind schon jede Menge. Dann denke ich so, ja, wie viele Gesetze haben wir hier in Deutschland? Ich habe keinen blassen Schimmer und ich kenne die auch nicht alle. Und ich muss sie auch nicht unbedingt alle so ins Detail kennen. Aber solange ich mich normal verhalte, sage ich mal, und keinen Unsinn mache, dann ist es gut. Dann muss ich mich nicht unbedingt mit alle Gesetzestexte auseinandersetzen. Das gibt's Leute, die haben das im Beruf und die können das. Aber die Schriftgelehrten, die haben sich damit auseinandergesetzt und die haben gesagt, das sind wichtige Sachen. Und stellt euch mal vor, ich habe es in meinem Kopf, 613 Regeln, Gebote, die mir wichtig sind und die ich Tag für Tag für Tag für Tag versuche einzuhalten. Dann würde ich auch hingehen und fragen, was ist denn wirklich das Wichtigste davon? Ich stelle mir es einfach tierisch anstrengend vor, dieses zu bedenken, was darf man tun, was darf man nicht machen, wo muss ich aufpassen? Und ich finde, das ist eine berechtigte Frage, zu sagen, ja, was ist denn das Wichtigste? Und das Zweite, wo ich denke, ist, kann man überhaupt jemand befehlen oder gebieten zu lieben? Das denke ich auch so manchmal so. Das größte Gebot ist, Gott zu lieben. Wenn Gott jetzt nur im Himmel sitzen würde, auf seinem Thron, der ist groß, der ist allmächtig, der sitzt da und sagt, du sollst mich lieben. Punkt. Dann wäre es auch ein bisschen schräg irgendwo, ne? Ich weiß nicht, wie wir dann damit umgehen würden. Was würden wir sagen? Ich kann mir vorstellen, dass ich eher dann so mit aller Macht versuchen würde zu lieben oder zu tun, als würde ich lieben, weil ich ein bisschen Angst hätte vielleicht, weil Gott ist der Mächtige, der hat es befohlen, ich muss ihn lieben. Und das wäre so dieses, was ich dann unbedingt machen muss. Aber wie wir es gerade gehört haben, ist Gott nicht so. Wir haben es ja auch gerade gesungen, dieses Lied. Unbeschreiblich tief ist deine Liebe. Gott ist nicht derjenige, der nur da sitzt im Himmel und sagt, du musst mich lieben. Gott ist derjenige, der wirklich alles dafür gegeben hat, damit wir ihn lieben können. Er ist derjenige, der gezeigt hat, was Liebe ist. Wir gehen ja auf Weihnachten zu. Ist ja, wer es nicht wusste, der weiß es jetzt, in 2 Wochen, Heiligabend. Kam bestimmt als eine Überraschung für vielen, aber das ist tatsächlich so. Ja, es steht auch in meinem Kalender, in 14 Tagen ist Heiligabend. Und wenn Weihnachten nicht ein gutes Beispiel dafür ist, dass Gott anders ist, dass Gott nicht nur da sitzt und von uns fordert, sondern sich selber wirklich hingibt. Gott selber, dieser große, allmächtige Gott, der wird so klein. Und ich denke jedes Mal, wenn wir auf Weihnachten zugehen, aber auch zwischendurch immer wieder, das ist so ein, ich krieg's nicht in meinen Kopf rein. Ich glaube, das schaffen wir wahrscheinlich nie. Dass dieser große, allmächtige Gott, der wirklich so groß ist, größer als alles, was wir uns vorstellen können, wirklich so klein wird, um zu uns zu kommen und um uns nahe zu sein. Und wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich nicht, was es sein soll. Ein Bibelvers aus 1. Johannes 4, die Verse 9 und 10 heißt es auch, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und Römer setzt noch einen drauf, da heißt es, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Gott kommt nicht und sagt, ja, das ist gut zu lieben, ich bin liebenswürdig, ihr könnt mich lieben. Und dann wartet er, bis wir das hinkriegen. Sondern noch als wir Sünder waren, bevor wir überhaupt einen Schritt auf ihn zugetan haben, sagt Jesus, ich nehme das auf mich. Er stirbt für uns, als wir noch Sünder sind. Und ein Gott, der das alles macht, der das alles auf sich nimmt, er darf auch sagen, dass ihn zu lieben das größte Gebot ist. Er zeigt uns, dass bei Gott geht's nicht in erster Linie um Einhalten von Regeln und Gebote so wie wir die manchmal verstehen, sondern er will die Beziehung zu uns. Das ist das Wichtigste, was Gott überhaupt will. Er will die Beziehung zu uns. Ich habe mich aber gefragt, was heißt es denn, Gott von ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Denken steht hier, andere übersetzen es mit ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben. Und auch dazu habe ich dann mir ein paar Gedanken gemacht. Gott von ganzem Herzen lieben. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, geht es ja meistens nicht hier um die Pumpe hier, die unser Blut durchs Körper ständig und gut pumpt, hoffentlich. Das Herz ist ja eher das geistliche Zentrum von uns Menschen. Und hier in unserem Herz, das sind die Gefühle zu Hause. Das kennen wir auch, wenn jemand verliebt ist, da wird kleine Herzchen gemalt und WhatsApp-Nachrichten werden mit Herzchen verschickt, wenn man sagt, ja, ich mag dich und so. Das Herz steht ja dafür, ne? Und wie wunderbar ist es, wenn mein Herz wirklich von der Liebe zu Gott erfüllt ist. Wenn ich das auch so, wie wir jetzt auch gerade in der Zeit einfach sagen kann, ja, Gott, du bist so groß, du bist so herrlich und das erfüllt mein Herz, dass du mich so sehr liebst. Und auch, dass ich merke, ja, es ist nicht nur etwas, was ich nur annehme, sondern ich kann es beantworten und sagen, ja, Jesus, ich liebe dich auch. Und das ist so toll und ich genieße solche Zeiten, wenn ich einfach da sitzen kann und so spüren, so richtig in meinem Herz spüren kann, dass Gott da ist, dass er gut ist und dass ich ihn einfach liebe. Aber ich glaube, dass Gott von ganzem Herzen zu lieben ist mehr als nur die Gefühle. Also nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr diese Gefühle immer in eurem Herzen und ihr wisst jeden Tag von morgens bis abends, ihr steht auf und die Gefühle sagen immer, ja, 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 Jesus, ich liebe dich. Dann würde ich gerne nachher euch fragen, wie geht das? Weil ich merke, dass meine Gefühle nicht immer so auf diese Höhe sind. Die Gefühle, die kommen manchmal und die gehen und die schwanken so ein bisschen. Ich kenne auch ganz andere Gefühle. Aber Gott von ganzem Herzen zu lieben, ist mehr als nur die Gefühle. Ich glaube, da geht es auch darum, dass wir sagen, wir haben ein ungeteiltes Herz. Dass Gott wirklich das Zentrum in unserem Herzen ist. Ob die Gefühle jetzt da sind oder nicht, aber dass ich mich immer wieder entscheide und sage, ja Herr, mein Herz soll dir ganz gehören. Und wir schnell wollen dann nicht andere Sachen in unser Herz Einzug halten, unsere Leidenschaft in Anspruch nehmen. Es gibt vieles und ich glaube auch nicht, dass es verkehrt ist. Ich glaube, Gott erlaubt uns schon, andere Interessen zu haben. Darum geht es nicht. Und ich will jetzt nicht sagen, alles andere müssen wir lassen. Wir dürfen uns nur auf Gott so in dem Sinne konzentrieren. Wir leben hier in dieser Welt. Wir haben unsere Arbeit nachzugehen. Wir haben vieles. Und wir haben auch Sachen, die schön sind, die wir auch gerne machen. Und ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung. Aber welchen Platz nehmen sie ein? Und ich glaube, dass Gott das geht darum, dass wir Gott sagen, du darfst den ersten Platz haben. Du darfst auch entscheiden, was jetzt gerade gut ist. Und es kann manchmal so sein, dass Gott sagt, du, das da, solltest du jetzt eigentlich lassen. Die Sache an sich ist vielleicht nicht verkehrt. Keine Ahnung, irgendetwas, was man gerne macht. Aber wenn es einen zu großen Platz wird, wenn das wichtiger wird als Gott, dann kann es sein, dass Gott sagt und kommt und sagt, wie sieht es aus? Wärst du bereit, das für mich so praktisch aufzugeben? Und da zeigt sich manchmal dann auch, habe ich ein ungeteiltes Herz? Bin ich auf Gott ausgerichtet? Darf er mir dann auch sagen, wo es lang geht, wo es nicht lang geht? Und ich glaube, dass solche Situationen, das ist oft prozesshaft. Es ist nicht, Gott kommt, sagt, das musst du lassen und sofort springen wir hoch und sagen, ja, okay, lege ich weg. Auch das ist Sache, wo ich sage, nee, das schaffe ich nicht, sondern das dauert manchmal. Aber Gott geht auch die Zeit mit uns, er lässt uns die Zeit, aber er ist immer dabei. Aber so wie ich Gott kennengelernt habe, ist auch jemand, der nicht immer so schnell locker lässt, sondern immer wieder kommt und sagt, ja, wie sieht's denn aus und willst du denn nicht und sollen wir nicht? Und dass er uns wirklich erwirbt um unser Herz. Er sagt nicht nur, du musst, sondern er kommt und sagt, ja, ich weiß, das wäre besser für dich, wenn du es anders machen würdest. Und ja, das ist gut, dann auch einfach zu sagen, Gott, ich möchte, ich will das, wie du es möchtest, so möchte ich leben. Und eins von den Dingen, die ich an Gott so sehr schätze, ist, er verlangt nicht nur von uns, dass wir es machen sollen. Er kommt nicht und sagt, mach dies, mach jenes, wie gesagt, sondern er selber gibt uns einfach die Möglichkeit dazu, es zu schaffen. Ist das nicht genial? Es ist, ja, keine Ahnung, ihr mit euren Kindern, wie ihr mit denen umgeht, ihr erwartet, dass sie das Zimmer aufräumen und dann geht ihr hin und räumt das fast für sie auf oder mit sie zusammen auf. Ihr erwartet nicht nur, ihr wisst, was ein Kind zuzumuten ist, ihr wisst auch, wo ein Kind wachsen sollte und wo er vielleicht in der Lage ist, sein Zimmer selber aufzuräumen, ja. Aber dieses, dass Gott sagt, ja, komm, ich bin bei dir, ich helfe dir. Es ist nicht nur, er legt es nicht nur uns auf, Sachen zu machen, sondern er gibt uns die Kraft dazu. Und auch dazu spricht der Römerbrief eine Stelle, die ich einfach genial finde. Römer 5, Vers 5 heißt das, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Gottes Liebe ist in unseren Herzen ausgegossen. Also wir müssen nicht so krampfhaft zu sagen, ja, ich will Gott mit ganzem Herzen lieben, sondern wir dürfen uns für ihn öffnen und sagen, ja, Herz, sei du in meinem Herzen, du bist mit deinem Heiligen Geist da. Ich möchte, dass deine Liebe sich ausbreitet und ich möchte dich wirklich von ganzem Herzen lieben. So, Gott mit ganzer Seele lieben. Also für mich finde ich es ein bisschen schwierig, jetzt Herz und Seele wirklich voneinander zu trennen, weil ich finde, das hängt schon zusammen. Und eine klare Trennung finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil auch mit der Seele hat ja auch mit unseren Gefühlen, mit unseren Empfindungen auch zu tun. Wie die Bibel das auch beschreibt, ist auch die Seele das, was uns zu einem lebendigen Wesen macht. Ich habe auch gelesen, als Gott den Mensch geschaffen hat, kommt er und bläst seinen Atem in den Menschen hinein und dann heißt es, und so, ja, genau, ich lese es einfach mal. Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Es ist gut, wir sind lebendig, wir sind lebendige Seelen. Seele könnte man dann auch als Kern des Ichs beschreiben, habe ich wohl gelesen. Und es geht ja so ein bisschen, es geht um meine Identität. Was macht mich aus? Was ist mir wichtig vielleicht? Und ich glaube, dass Gott mit ganzer Seele zu lieben, unter anderem das bedeuten könnte, dass ich ihn erlaube, meine Identität zu prägen. Darf Gott sagen, oder besser gesagt, glaube ich Gott mehr als meine eigenen Erfahrungen? Glaube ich das, was Gott über mich sagt? Oder denke ich mir meinen eigenen Teil aus? Ich glaube, wenn Gott unsere Identität prägt, dann brauchen wir weder größer noch kleiner von uns zu denken, als was Gott denkt. Und dass das nicht unbedingt eine ganz einfache Übung ist, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin auch jemand, der immer wieder gesagt hat, ich kann das nicht, ich bin so klein und wer bin ich denn schon und dies und jenes und kann Gott mich wirklich lieben und alle anderen ja, aber ich und nein und ich weiß es nicht. Bis irgendwann mal, nach vielen Jahren, nach vielen Gesprächen, ist mir irgendwann mal so, ja, ich meine, es ist irgendwo schon klar, dass Gott einen liebt, ne? Aber so dieses, glaube ich das wirklich? Und bis ich dann hingegangen bin und habe gesagt, Gott, ich möchte einfach das glauben, was du sagst. Und das ist nicht über Nacht geschehen, dass ich jetzt sage, okay, ja, jetzt weiß ich ganz genau, was meine Identität in Christus ist und ich weiß, dass ich mit ihm alles tun kann und was auch immer. Nein, auch das darf wachsen. Es kommt nicht von jetzt auf gleich. Aber ich habe angefangen, mich einfach damit auseinanderzusetzen. Was sagt die Bibel denn? Was sagt Gott über mich? Ich habe mir ein kleines Büchlein angeschafft, ich habe da Bibelstellen aufgeschrieben und die habe ich einige Monate lang immer und immer und immer wieder gelesen und einfach festgestellt, da verändert sich was. Wenn ich Gott erlaube, meine Identität zu prägen und sage, Jesus, ich möchte dir mehr glauben, als was meine Gefühle jetzt sagen, was ich selber über mich denke, es tut was mit mir, das bewirkt was in mir, das macht was mit meinem Herzen. Einen Bibelkommentar zu dieser sagt, also jetzt Gott von ganzer Seele zu lieben, dass es mit unseren tiefsten Sehnsüchten und Überzeugungen zu tun hat. Und dass wir sie auf Christus ausrichten sollen. Und da taucht für mich die Frage auf, wonach strebe ich denn eigentlich so in meinem Alltag? Oft dreht sich vieles um mich, meine Wünsche, ja auch das, was ich vielleicht meine, ja, das müsste Gott doch auch gefallen. Und ich bin manchmal so beschäftigt mit vielen Dingen. Frage ich Gott, ja, was möchtest du? Richte ich mich wirklich danach aus, was er möchte? Und ich glaube, auch da legt Gott sein Segen drauf. Mir ist in diesen einfachen Vers aus der Bergpredigt, da fiel mir so ein, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dass Gott auch seine Verheißungen dazu gibt. Es geht nicht darum, ich muss nicht immer alles machen, damit es mir gut geht. Ich muss mir keine Sorgen, das steht in dem Zusammenhang, macht euch keine Sorgen. Schaut mal, was Gott den Vögeln und die Blumen alles gibt. Und dann heißt es, trachtet doch zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird er euch alles andere geben. Dass ich sage, okay, Herr, das, was natürliche Wünsche und Sehnsucht ist, ich darf es bei dir abgeben. Ich darf es in deine Hand legen und ich möchte als erstes mich nach dem ausstrecken, was du vorhast, was du tun möchtest und zu wissen, dass Gott auch das andere tun möchte. Und Gott weiß ja auch, was wir wünschen und was wir brauchen. Ja, aber ich glaube wirklich, er will es segnen, wenn wir uns erst als erstes nach seinem Willen und nach seinen Wünschen ausstrecken. Und danach fragen. Und auch da denke ich manchmal, jupp, das ist schon herausfordernd. Auch gerade in dem Alltag ist man schnell mit vielen unterwegs. gerade vor Weihnachten ist man vielleicht noch extra beschäftigt und noch extra gestresst mit allem, was noch erledigt werden muss. Aber dann zu sagen, Jesus, ich möchte mich immer wieder auf dich ausrichten. Ich möchte, ja, dass dein Wille geschehen soll. Ja, und da darf sich durchaus noch was entwickeln, denke ich mal. So, Gott von ganzem Denken oder vom ganzen Verstand zu lieben, was heißt das denn? Ich finde es klasse, dass wenn wir zu Gott kommen, wir nicht unseren Verstand ablegen müssen und sagen müssen, okay, Gott, du bist größer, ich lege meinen Verstand ab und jetzt einfach alles, was du sagst und dieses blinde Vertrauen und ja, das ist auch gut, aber trotzdem, wir müssen unseren Verstand nicht abgeben. Schwierig wird es, wenn wir meinen, wir können uns so auf unseren Verstand verlassen. Wir haben alles im Griff, wir verstehen alles, wir wissen, wo es lang geht. Wissen wir nicht immer. Aber wir dürfen unseren Verstand behalten. Ich sage immer wieder, Gott hat uns den Verstand gegeben und der Herr hat uns auch gegeben, damit wir ihn auch benutzen sollen. Also das ist vollkommen in Ordnung. Aber es gibt trotzdem viele Dinge, die ich nicht verstehe, wenn es um Gott geht. Ich habe letztens einen Spruch von Augustinus gelesen, wo es heißt, wenn du Gott verstehen würdest, wäre er nicht Gott. Jo. Und ich glaube, das ist so. Wenn ich Gott verstehen würde, dann wäre er nicht Gott. Dann wäre er ein bisschen kleiner, dann wäre er so. Wenn ich ihn mit meinem Verstand packen würde und wüsste, so ist er, so tickt er, so funktioniert er, das macht er immer so und so und so. Ja, was wäre das eigentlich für ein Gott? Da wäre er ziemlich klein und ziemlich begrenzt. Weil mein Verstand würde ich nicht behaupten, dass es so groß ist, dass mein Verstand Gott wirklich fassen kann. Aber Gott mit meinem ganzen Verstand zu lieben, das heißt für mich auch zu sagen, Gott, ich verstehe das zwar jetzt nicht, aber ich vertraue dir, dass du es besser weißt. Und Gott mit meinem ganzen Verstand zu lieben, das heißt für mich auch, dass ich mit meinem Denken an dem festhalte, was Gott gesagt hat. Auch wenn ich es nicht verstehe. Ich weiß nicht, ob ihr euch in solche Situationen wiederfindet, aber mir ist es oft so ergangen und ich glaube, ich weiß, dass ich nicht ganz alleine bin, weil ich hatte am Donnerstag im Hauskreis gefragt und da hatte ich schon ein paar Kopfnicken. Also ich weiß, dass es mehr als eine Person gibt, denen es so ergeht. Dass ich merke, so die Gefühle, wie gesagt, die sind verschwunden. Dies ist es schön, ich liebe es wirklich, wenn die Gefühle da sind, wenn ich Gott spüre, wenn ich also so dieses Gefühl habe, so von seiner Liebe total umhüllt zu sein und so eingetaucht zu sein, es ist köstlich. Aber dann gibt es Phasen, wo ich merke, das sitzt hier oben. Ich weiß, was Gott gesagt hat, ich weiß, was in der Bibel steht, ich habe es tausendmal gelesen, gefühlt. Ich weiß es, ja, ich weiß. Und trotzdem sage ich immer, aber ich spüre es nicht, ich erlebe es nicht, ich erfahre es nicht. Irgendwie so fühlt sich Gott gerade so weit weg an. Aber dann zu sagen, das war für mich so ein kleiner Durchbruch, als ich das vor einiger Zeit so kapiert hat. Gott mit meinem Verstand zu lieben, ist nicht weniger geistlich, als Gott mit meinem Herzen zu lieben. Dieses Gefühl zu haben, Gott ist mir nah, da denken wir alle, das ist geistlich, das ist Gott lieben. Aber Gott mit meinem Verstand zu lieben und zu sagen, ja Herr, ich verstehe jetzt gerade nicht alles, ich weiß nicht, wo du gerade bist, ich erlebe dich gerade nicht, aber ich halte trotzdem an dich fest und ich bleibe bei dir. Das ist genauso geistlich, als wenn ich sage, mein Herz jubelt, weil ich Gottes Nähe spüre. Und dass ich das einmal irgendwie so, das war so, hat so ein bisschen Klick in meinen Kopf gemacht und wo ich gedacht habe, wow. Ich bin da ja nicht von Gott getrennt, nur weil meine Gefühle was anderes sagen, weil meine Gefühle vielleicht nicht so Wolke 7 schweben. Aber ich darf auch mit meinem Verstand Gott lieben und sagen, ja Herr, du bist trotzdem der Gleiche. Du hast dich nicht verändert. Du bist heute bei mir, genauso wie in den Zeiten, wo alles läuft, wo alles einfach nur wunderschön ist. Auch in den Zeiten, wo es schwere Zeiten gibt, in Zeiten, wo Krankheit vielleicht ist, wo was weiß ich nicht, alles... Egal, was man anfängt, alles einfach daneben geht. Solche Phasen, glaube ich, kennen wir alle als Menschen. Gott hat uns auch nie versprochen, komm zu mir und du wirst überhaupt keine Schwierigkeiten mehr im Leben haben. Hat er leider nicht versprochen. Schön wäre es gewesen, wenn, aber das hat er nicht gesagt. Aber er hat gesagt, ich bin bei dir. Egal, welche Situation, wo du durch musst, ich lasse dich da nicht alleine, ich gehe mit dir. Und Gott mit meinem Verstand zu lieben, ist einfach auch daran festzuhalten und sagen, Herr, das stimmt. Es hat sich nichts verändert. Deine Zusagen, deine Verheißungen, die sind heute genauso gültig, wie wenn mein Herz nur jubelt und singt. Ich habe gestern so ein Zitat von einem Spurgeon gelesen. Er hat gesagt, Gottes Liebe fühlen ist etwas Köstliches. Ist es, ne? Kennen wir alle. Gottes Liebe fühlen ist etwas Köstliches. Aber an Gottes Liebe glauben können, auch wenn du sie nicht fühlst, ist mehr. Und wie gesagt, wir werden Gott nicht erklären können in allen Dingen, wir werden ihn in allen Dingen nicht verstehen können. Wenn wir versuchen, das mit unserem Verstand hinzukriegen, dann glaube ich, wird es sehr, sehr anstrengend und wir werden verlieren. Aber Gott mit unserem ganzen Verstand zu lieben, ist einfach so dieses, ja, Herr, ich weiß. Ich weiß und ich halte an dich fest. So, und Gott von ganzer Kraft zu lieben, das spricht für mich über Ausdauer. Das ist auch ein bisschen das, was ich gerade auch gesagt habe. Es kommen Tage, die nicht alles wunderbar ist. Aber trotzdem, dass ich an Gott dranbleibe. Egal was kommt. Dass ich Gott nicht nur lieben will in den guten Zeiten, wo es schön ist, wo alles von alleine läuft, wo es einfach glatt läuft, sondern einfach in allen Lebenslagen zu sagen, Herr, ich bleibe an dir. Das ist so wie aus dem Alten Testament Jakob war das, ne, der mit Gott gekämpft hat, ne? Ja, mit ihm gerungen hat und gesagt, ich lasse dich nicht los. Das hat Kraft gekostet, diesen Kampf, den er da eine Nacht mit Gott hatte. Und er hat gesagt, ich lasse dich aber nicht los, es sei denn, du segnest mich. Er hat einfach nicht losgelassen. Das heißt, auch Gott mit meiner ganzen Kraft zu lieben, heißt auch, ich halte an dich fest. Das ist egal, was kommt, aber ich möchte an dich festhalten. Ich möchte da fest, ja, ich möchte bei dir sein. Und ich tue das, was in meiner Macht einfach dazu steht. Ich tue es, alles, was ich in meine Kraft habe. Ich glaube auch, dass es bedeutet, standfest zu sein. In unserer Gesellschaft, finde ich, heutzutage, es verändert sich vieles. Viele Werte, die vor 50 Jahren, sage ich mal, selbstverständlich waren, sind heute nicht mehr selbstverständlich. Und muss man nicht einmal so lange Zeit zurückgehen wahrscheinlich. Und ich glaube, dass es immer wichtiger wird, dass wir sagen, ja, ich will Gott mit meiner ganzen Kraft lieben. Das heißt auch, dass ich für dem einstehe, was Gott auch gesagt hat. Weil Gott auch in dieser Hinsicht sich nicht ändert. Und Werte, die wir in der Bibel finden, die haben sich jetzt nicht geändert, weil die Gesellschaft heute in einer anderen Meinung sind. Sondern dass wir dann auch sagen, Herr, ich möchte einfach an dem festhalten, wie du es siehst. Auch wie du, was du für richtig hältst. Und da frage ich mich, habe ich dann Mut, für dem einzustehen, was ich von Gott verstanden habe? Und das jetzt nicht mit der Bibel als Waffe und die alle anderen niederschlagen und sagen, der steht aber geschrieben und jetzt bäm, 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 bäm und keiner macht den Mund mehr auf. Nein, in aller Liebe und aller Weisheit, aber nicht aus lauter Humanismus nur alles unter den Teppich zu kehren und sagen, ja, es ist nicht so schlimm, ist doch nicht so wichtig. Nein, es ist wichtig. Und das, was Gott in der Bibel Sünde benennt, hat ihm einen hohen Preis gekostet. Das hat Martin auch vorhin auch gesagt hier zum Anfang. Die Gnade ist jetzt nicht so, ach ja, klar, Gott ist gnädig und ist ja nicht so wichtig. Es hat Jesus wirklich alles gekostet, die Sünde zu vergeben. Und wenn wir einfach nur sagen, ach ja, halb so wild, ist nicht so schlimm. Nein, wir dürfen es schon beim Namen nennen und sagen, dass es nicht gut ist. Ja. Gott von ganzer Kraft zu lieben, das ist für mich auch, hat damit zu tun, dass wir dafür unsere Kraft einsetzen und dass sein Reich wächst. Das heißt dann auch, dass ich investiere meine Zeit vielleicht nicht nur in dem, was mir gefällt. Was heißt gefällt? Aber das, was auch wozu ich gerade Lust habe. Wie gesagt, wir dürfen Interessen haben, wir dürfen unsere Hobbys haben, wir dürfen Sachen machen, die einfach nur schön sind. Gar keine Frage, da ist Gott nicht dagegen. Aber darf Gott auch meine Kraft haben? Setze ich meine Kraft dafür ein, dass auch andere Menschen ihn kennenlernen, dass sein Reich wächst? Ja, ich finde das manchmal auch sehr herausfordernd. Und es ist so leicht, gerade wenn man in der Gemeinde angestellt ist, es ist so leicht, meine ganze Woche einfach nur mit Gemeindebelange und im Gemeindeleben einfach nur zu verbringen. Und auch das ist kuschelig und schön und gut, auch wenn es manchmal so kleine Problemchen geben kann, das meine ich nicht. Aber trotzdem ist es so, man ist so beschäftigt mit dem, was es hier gibt. Aber setze ich meine Kraft auch da ein, dass sage, dass ja, ich will, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Ich will Gott mit meiner ganzen Kraft lieben. Das heißt auch, dass ich möchte, dass andere davon auch teilhaben oder das erfahren. Ich möchte, dass sein Reich sich ausbreitet. Jo, das waren meine kleinen Gedanken zu diesen vier Aspekten. Vielleicht denkt der andere oder ein oder andere jetzt, boah, das ist aber ganz schön viel, was ihr da von uns verlangt. Kann man sagen, ja, ist es. Wenn man sich damit auseinandersetzt, ist es schon jede Menge, wo ich sagen würde, okay. Und ich merke bei mir selber, das ist an dem einen oder anderen Punkt, jo, da ist echt Luft nach oben. Da könnte sich ruhig was verändern. Aber als erstes muss ich sagen, ich bin nicht diejenige, der das verlangt. Das ist Gott, der das sagt. Der Gott, der das möchte, dass wir ihn wirklich mit allem, was wir sind, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzen Verstand und unserem ganzen Kraft, dass wir ihn lieben sollen. Und mich begeistert es dann auch eher. Ich habe gestern auch da gesessen und habe gedacht, ich finde es so gut, dass Gott uns einfach auch so viele Möglichkeiten gegeben hat, unsere Liebe auszudrücken. Wenn wir uns jetzt nur auf eine, wir picken uns eine Sache raus und sagen, jo, das will ich machen. Aber wie viel geht dann verloren? Wenn ich sage, ich werde Gott jetzt nur mit meinem Verstand lieben. Ja, das ist gut, Gott mit seinem Verstand zu lieben. Aber was bleibt denn mit dem anderen? Gott möchte auch uns begegnen, dass wir ihn spüren, dass wir ihn wirklich erleben, dass wir wirklich auch dieses, ja, er möchte auch unsere Gefühle berühren. Und ich denke, das ist so gut, dass Gott so diesen Vielfalt gegeben hat, dass es nicht nur eine Sache ist, so musst du Gott lieben, sondern diese ganze Palette davon Aspekten, wie man das machen kann. Und wie gesagt, mal ist der eine vielleicht mehr ausgeprägt als der andere, aber ja, ich finde es so gut, einfach so sagen, so Gott zu lieben heißt nicht nur die guten Gefühle zu haben. Gott ist da, wie gesagt, auch wenn es anders aussieht. Und wenn ein von diesen Bereichen vielleicht gerade nicht so ausgeprägt ist, ich sehe euch hier sitzen, ihr guckt alle so zu, scheint alle noch wach zu sein, aber ich weiß ja nicht, was es sich in eurem Herzen bewegt. Wo sind da Bereiche, wo ihr sagt, jo, da habe ich, das fällt mir vielleicht schwer. Aber Gott, er tut wirklich alles. Er gibt uns alles an der Hand, damit wir es auch können. Wie gesagt, Gott sagt nicht nur, du musst, und dann lehnt er sich zurück und guckt, wie wir damit klarkommen, ob wir es schaffen oder nicht. Sondern Gott gibt selber wirklich alles dafür, dass sich das verändert. Und da würde ich euch einfach nur empfehlen, wenn ihr merkt, das sind Bereiche, wo ich merke, oh, da habe ich es gerade ein bisschen oder das fällt mir schwer, sucht doch nachher jemanden. Geht auf jemanden zu, sagt, können wir dafür beten, weil Gott ist derjenige, der das in uns bewirken möchte. So, auf das zweite Gebot werde ich jetzt auch gar nicht mehr so richtig eingehen. Aber das ist, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Ich glaube, dass es viel einfacher wird, wenn wir wirklich in der Liebe zu Gott wachsen. Es heißt nicht, dass es automatisch läuft und dass wir überhaupt nichts mehr dazu tun müssen und einfach nur so, zack, automatisch gehen wir durch die Gegend und lieben alle, die uns über den Weg kommen. Das vielleicht nicht, aber wenn wir in diese Liebesbeziehung zu Gott wirklich wachsen, wenn wir da drin stehen, dann dürfen wir auch erleben, dass es leichter wird, auch den Nächsten zu lieben. Und da gibt es, aus der Apostelgeschichte gibt es eine Stelle, die ich immer wieder so, ja, wo ich denke, Herr, da möchte ich irgendwann mal hinkommen. Die Jünger, die erleben ja da einiges, also so, die werden da ins Gefängnis geworfen oder werden ausgepeitscht, weil die sagen, dass sie an Gott glauben. Und dann wird es ihnen verboten, auch von Gott zu erzählen. Und was machen die? Die kommen, gehen nach Hause und sagen, juhu, hurra, wir durften für Jesus leiden. Ja, herrlich, köstlich, Freude. Und dann gehen sie als nächstes wieder raus und sagen, ja, ich muss von Jesus erzählen. Und dann heißt es so, denn wenn als sie wieder konfrontiert werden mit den Führern des Volkes da und die sagen, wir haben euch doch verboten, davon zu reden. Dann sagen sie, ach, wir können einfach nicht von dem schweigen, was wir von Gott erfahren haben. Das geht nicht, wir müssen es einfach teilen. Ja, es wäre schön, wenn ich hier stehen würde und sagen, das geht mir genauso. Es ist leider nicht der Fall. Ich finde manchmal, also so oft ist es gar nicht schwer zu schweigen. Dann denkt man ja, ah, was sollen die denken, wenn ich da was von sage? Dann denken sie, dass ich total komisch bin. Verstehen die das überhaupt oder so? Aber wenn, ja, ich wünsche mir es einfach so, wenn ich so von Gottes Liebe erfüllt bin, wenn ich einfach so von dem, was Jesus für mich getan hat, wenn es wirklich so groß wird, dass wir wirklich dahin kommen können, ohne dasselbe jetzt so, ich ziehe mich an den Haaren und mache das jetzt, aber dass ich einfach dieses Empfinden habe, ich kann nicht schweigen von dem, was Gott getan hat. Es geht einfach nicht anders. Gott ist so groß, er ist so gut zu mir, er liebt mich so sehr, ich liebe ihn so sehr und es sprudelt aus alle Knopflöcher heraus. Ja, auch dafür kann man beten. Ich wünsche mir das einfach viel, viel mehr. Und gut, ich glaube, ich gehe einfach mal davon aus, dass ich nicht ganz alleine bin in dieser Situation. Ja, ich möchte zum Schluss einfach mal beten. Jesus, ich möchte dir dafür danken, dass du in diese Welt gekommen bist. Danke, dass du echt bereit warst, dich wirklich so, so klein zu machen. Ja, und wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen, das ist so erstaunlich, dass du, großallmächtiger Gott, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du dich so klein gemacht hast für uns. Und Herr, hilf, dass wir das aufnehmen, dass wir es verstehen, dass wir dich wirklich annehmen. Und hilf uns, dass deine Liebe zu uns und deine Liebe in uns einfach bewegt, dass wir dich wirklich auch lieben können, mit allem, was wir haben, mit unserem Herzen, mit unserer Seele, mit unserem Verstand, mit unserer Kraft. Danke, dass du das nicht nur befiehlst und sagst, wir sollen es tun, sondern ja, dass du wirklich in uns bist und es durch uns und in uns machen willst. Und ich bete, Herr, dass deine Liebe in uns wirklich so groß wird, dass wir auch als Gemeinde dafür bekannt werden, dass wir sagen, wir können davon nicht schweigen. Wir sind so begeistert von dir, dass wir es einfach ja, überall erzählen müssen. Danke, dass du das freisetzen kannst, dass du uns das schenken kannst, dass du es bewirken kannst. Ja, danke für deine große Liebe, Herr. Amen.